Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Lass uns zusammen starten mit Gebet. Danke, Papa, für diesen wunderbaren Tag. Danke, Papa, dass wir einfach da sein dürfen, dass wir nicht großartig vorbereitet kommen müssen in deine Gegenwart, sondern dass wir einfach hineinstolpern dürfen, Herr. Und du so gnädig bist, so uns umarmst, Herr, uns ja erfrischen möchtest, Herr Jesus. Danke für deine Liebe, die jeden Morgen neu ist, Herr Jesus. Noch neuer als gestern, Herr. Danke, Papa, Herr, für einen wunderbaren neuen Tag, Herr, und die Möglichkeit, jetzt dein Wort zu hören, Herr. Amen.
Amen.
Ja, zur Weihnachtszeit sind wir ja, nicht nur die Kinder, sondern wir Erwachsenen auch ein bisschen schneller, übernatürliche Geschichten uns zu glauben. Und die Kinder sind ja da ganz kühn in ihrem Glauben. Die wünschen sich vom Weihnachtsmann, dass er gleich einen neuen ganzen Spielplatz in den Garten bauen soll. Und die bedenken gar nicht, dass der arme Mann das ja alles auch tragen muss. Also wenn man sich mal überlegt, dass der Weihnachtsmann, zumindest in christlich geprägten Ländern, etwa 400 Millionen Kinder versorgen muss, weltweit. Und wenn man dann irgendwie ein bisschen weiter denkt, dass wenn 4 Kinder in einem Haushalt wohnen, dann muss der arme Mann ja an einem Tag 100 Millionen Haushalte versorgen. Und das ist ziemlich viel Arbeit. Da kann der nicht einfach mal so einen Spielplatz irgendwie einpacken und noch dazu für jedes Kind. Der würde dann tatsächlich 100 Millionen Kilometer fliegen in einer Stunde. Also der muss sich richtig, richtig beeilen. Und das heißt, er braucht eine Geschwindigkeit von 3000-facher Schallgeschwindigkeit. Das heißt, er muss sich wirklich sputen. Ich meine, bei jedem Kind geht er noch durch den Schornstein rein, legt das Geschenk schön hin, geht wieder weg. Und genau, durch die Hitze, quasi bei so einer Reibung, wenn ich 3000-fache Schallgeschwindigkeit habe, bei so einer Geschwindigkeit entsteht eine Hitze, wo natürlich eigentlich die ganzen Geschenke und der Schlitten sofort schmelzen würden. Geschweige denn von den armen Rentieren, die darunter auch leiden würden. Und wenn jedes Kind auch nur ein kleines Päckchen von 500 Gramm bekommen würde, dann müsste der arme Weihnachtsmann wirklich 200.000 Tonnen schleppen, geschweige denn von seinem Gewicht. Und dafür bräuchte er dann etwa 2000 Rentiere. Also das alles ist schon ziemlich übernatürlich. Und heute wollen wir auch in der Bibel von zwei übernatürlichen Begegnungen lesen, von Zacharias und Maria, die mich gerade super begeistern. Ich höre das gerade jeden Tag mehrmals, weil das so eine wunderbare und tiefe Geschichte ist, die wir da finden in Lukas 1, was du gleich mal mit mir aufschlagen darfst. Und da möchte ich reinspringen in die Begegnung von Zacharias mit dem Engel und möchte die Verse 13, 18 und 20 lesen. Lukas 1, Vers 13 heißt es: Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Vers 18, da antwortete Zacharias. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Aber woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch in fortgeschrittenem Alter. Und Vers 20 antwortete der Engel: Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Wir sehen hier, dass Zacharias richtig Probleme damit hat, das wahrzunehmen, was Gott bald in seinem Leben tun möchte. Und mein erster Aspekt ist, dass die Hoffnung nicht nur auf das Irdische sieht, was ich gerade erlebe, sondern weiter sehen kann.
Halleluja.
Die Hoffnung hat die besseren Augen, kann besser das sehen und wahrnehmen, das, wovon Gott eigentlich ganz glasklar spricht, aber was diese schwachen Augen von Zacharias nicht wahrnehmen können. Zacharias sieht nur das, was sein Körper oder sein Personalausweis ihm zeigen. Es ist nämlich eine Saison des Segens, die schon längst vorbei ist in seinem Leben anscheinend. Und ein Körper, der nicht mehr bereit ist für das, was Gott ihm gerade versprochen hat. Und es ist so interessant, wie Zacharias dem Engel hier genau erklärt, warum das keine gute Idee ist und gar nicht möglich ist, was Gott ihm gerade erklärt. Und er sieht nur das, spürt nur das, was er gerade um sich hat. Und es fehlt nur noch, dass er den Engel fragt: Wie bist du hier eigentlich reingekommen? Welche Tür haben wir hier eigentlich offen gelassen? Also er ist so im Irdischen verhaftet, dass er überhaupt nicht in diesem Göttlichen, diesem Übernatürlichen denken kann, nicht mal anfangen kann zu denken. Und es ist so schön, wenn die Hoffnung wirklich diese Augen hat, das zu sehen, wovon Gott redet, was er in meinem Leben tun möchte. Und wir sehen, dass der Zacharias dann im Vers 21 sehen wir das, dass es dauert, bis der arme Freund wieder aus seinem Tempel rauskommt. Anscheinend hat er mit dieser Begegnung, mit dieser Botschaft und den Befehlen vom Engel echt Herausforderungen und muss das erstmal ein bisschen verdauen. Ich stelle mir vor, der Engel ist wieder weg und der muss sich erstmal setzen oder hinknien und das verdauen in seinem Herzen, was da gerade passiert ist. Und da will er seinen Mund öffnen und Gott fragen, warum das jetzt alles passiert ist, und man merkt, er kann gar nicht mehr reden. Und er muss das verdauen. Und wir sehen, dass der Engel ihm zwei Hausaufgaben gibt. Einmal sagt er, der soll mithelfen, dass seine Frau schwanger wird. Das macht er auch brav. Zweite Hausaufgabe ist, dein Sohn soll Johannes heißen. Das sehen wir später auch, dass er das macht. Und wir sehen aber, dass bei ihm diese Fähigkeit nicht da ist, auf das vorauszuschauen, was Gott bald tun möchte. Es war so interessant, am Sonntag lag ich gemütlich in meinem Bett abends, schlief ein und merkte so, wow. Wir waren echt lange nicht mehr krank als Familie. Wie cool. Danke Gott. Und da habe ich natürlich gleich für Gesundheit gebetet. Was passiert am nächsten Morgen? Einer meiner Söhne hat ein richtig schönes Fieber. Und ich denke mir, warte mal, wir waren jetzt länger nicht krank. Ich danke Gott für Gesundheit und am nächsten Morgen kriege ich Krankheit. Noch schlimmer, ich bete natürlich für Heilung, am nächsten Tag wird es noch schlimmer. Also manchmal starten wir in der Reise mit Gott und es wird erstmal intensiver. Und der Zacharias dachte sich wahrscheinlich Ähnliches. Jetzt diene ich Gott schon und habe sogar eine Begegnung. Und danach bin ich miserabler als davor. Nur weil manchmal die Kämpfe zunehmen, heißt nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder dass Gott mich nicht mehr liebt. Aber bedeutet, dass meine Hoffnung gestärkt werden soll, die über das hinausschauen kann, was ich jetzt vielleicht gerade als Wüstenzeit empfinde. Weil gerade eine Beziehung irgendwie in Brüche gegangen ist oder weil ich gerade finanzielle Herausforderungen habe oder weil ich meinen Job verloren habe oder an Weihnachten gerade viel Herausforderung erwarte. Es gibt mehr als das, was mein Körper und meine Seele gerade spürt und mich lehren will. Es gibt da ein Wort Gottes, was heute für dich und für mich ist. Wo Gott uns ein bisschen den Blick heben möchte auf das, was er tun möchte in meinem Leben. Und wie schön ist es, wenn diese Hoffnung in meinem Herzen gestärkt wird und darüber hinaus sehen kann, was ich gerade seelisch oder körperlich spüre, was manchmal so intensiv ist. Aber dass meine Augen der Hoffnung sich etwas heben können, um das zu sehen, was Gott bald in meinem Leben tun möchte. Und ich stelle mir so vor, dass Lukas, der ja ganz viele Leute befragte, um sein Evangelium zu schreiben. Wir lesen in den ersten paar Versen vom Lukas-Evangelium, lesen wir, dass Lukas das nicht irgendwo so vom Hörensagen mal aufgeschrieben hat, sondern er hat die Leute gesucht. Nachdem Jesus gestorben, auferstanden war, hat er die Leute besucht, hat wie ein Reporter sich Notizen gemacht, hat Maria besucht, hat Zacharias besucht, hat die verschiedenen Jünger besucht, die noch da waren und lebten. Und ich stelle mir so vor, dass Lukas sich hingesetzt hat mit Zacharias, der Zacharias erzählt hat und der Zacharias sagte, hey Lukas, jetzt im Nachhinein sind diese 9 Monate, wo ich stumm war, so ein Segen gewesen.
Nicht nur meine Frau ist gewachsen, nicht nur in meiner Frau ist neues Leben gewachsen, sondern in meinem Herzen ist eine Hoffnung gewachsen, ein Vertrauen und ein Glaube, dass ich sagen kann, diese 9 Monate, die haben mir so gut getan. Diese 9 Monate, wo ich gelernt habe, nicht nur meiner Frau, sondern auf Gott zu hören, zuzuhören, nicht voll von seiner eigenen Meinung und Worten zu sein, sondern zu hören und darauf zu schauen, was Gott mir versprochen hat und bald tun möchte. Und es ist so schön, wenn wir in Herausforderungen sind und da vielleicht eine Saison des Fastens ist, Gott geliebte Dinge aus meinem Leben vielleicht auch nimmt oder mir ein Fasten für eine Saison gibt, wo ich auf verschiedene Bedürfnisse oder Wünsche verzichte. Aber ich dadurch lerne, tiefer in diesen Strom vom Heiligen Geist zu kommen. Und bin sicher, haben wir nicht in der Bibel, aber ich bin sicher, dass Zacharias danach so dankbar war für diese Zeit. Wir lesen dann, wenn er quasi in dem Moment, wo er wieder sprechen konnte, er ist voller Dankbarkeit, voller Lobpreis, voller Freude. Da ist kein beleidigt sein, oh Gott, warum muss ich 9 Monate? So, er ist voller Freude, voller Leichtigkeit, voller Herrlichkeit. Halleluja. Und wie schön ist das, wenn wir nicht warten auf das Ende der Wüstenzeit, um Freude zu haben und Dankbarkeit, sondern wenn wir uns schon entscheiden, jetzt in meiner Wüstenzeit, entscheide ich mich, dass die Hoffnung in meinem Herzen wachsen darf, auf das zu schauen, was Gott bald tun wird und was Gott bald erfüllen wird. Und wir sehen 6 Monate später bei Maria auch eine wunderbare Eigenschaft. Da will ich mal reingucken in die Verse 28 und 30, wo der Engel nämlich zu ihr spricht. Und wir merken, dass der Engel ganz anders zu Maria spricht, als er zu Zacharias gesprochen hat. Und wir lesen da Vers 28. Und der Engel kam zu ihr, also zu Maria, herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Vers 30. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann erst kommt er mit dem Auftrag. Gott hat so viel Wertschätzung für dieses Teenager-Mädchen namens Maria. Und ich stelle mir so vor, dass Gott den Gabriel im Engel im Himmel zu sich ruft und sagt: Gabriel, Freundchen, setz dich mal hin. Und jetzt, was ich dir jetzt sage, das ist wichtiger als alle anderen Aufträge, die ich je hatte. Weil du jetzt zu Maria gehst. Und komm mal her, schau dir mal diese Maria an. Schau mal, was für eine Leichtigkeit sie hat, Unrecht und Arroganz zu vergeben, mit einer Freude zu dienen, barmherzig zu sein. Gott war begeistert von dieser Maria. Das sehen wir nämlich, weil der Engel, der hat genau mitgeschrieben, als Gott ihm gesagt hat, was er sagen soll, der sagt erstmal: Hallo, guten Tag, sei gegrüßt. Und dann kommt er mit 4 bzw. 5 Komplimenten und Ermutigungen für diese Maria. Er sagt erstmal in Vers 18, Vers 28. Und der Engel sagte zu ihr: Sei gegrüßt, also erstmal Hallo, guten Tag. Und dann: Du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete. Vers 30, fürchte dich nicht und du hast Gnade bei Gott gefunden. 5-mal, dass der Engel quasi sagt: Gott ist so begeistert von dir. Beim Zacharias war das ein bisschen anders. Da sagt er: Hallo, hab keine Angst. Und übrigens, Freundchen, zuhören, ich habe einen Auftrag für dich. Bei Maria war das anders. Der Engel hat erstmal so viel Wertschätzung Gottes ausgedrückt. Gott hat ihm wahrscheinlich noch 100 andere Sachen gesagt, was er so faszinierend an Maria findet. Und dann hat er natürlich auch einen Auftrag. Und wir sehen, dass Zacharias und Maria beide ein bisschen zögerlich waren, sofort zu glauben. Und man sich denkt: Okay, Maria wurde überschüttet mit Komplimenten und der arme Zacharias, der kriegt gleich eine Strafe für 9 Monate, darf er nicht reden. Warum? Der Zacharias sagte: Ja, woran soll ich das erkennen? Und wie immer schaut Gott auf das Herz. Das sind nicht die Worte, wo der Engel irgendwie einen Fehler findet und deshalb eine Strafe gibt, sondern sein Herz. Der Zacharias hat einen Mangel an Glauben. Die Maria hat einen Mangel an Verständnis. Die arme Teenager-Mädchen, die hatte keine theologische Ausbildung wie der Zacharias, der übrigens noch dazu gesagt, monatelang oder jahrelang genau dafür gebetet hat. Und jetzt gibt Gott genau das, was erbeten war, und jetzt hat er keinen Glauben. Das ist bei Maria anders. Das, was der Engel ihr beschreibt, das, was Jesus wäre, dass der Sohn des Höchsten genannt wird, dass der Heilige Geist das in ihrem Bauch bewirken wird, das war zuvor noch nie gehört worden. Wir finden nichts im Alten Testament, was das irgendwie andeutet. Also die Maria hatte die krassere Glaubensherausforderung. Und wir merken bei ihr wunderbar, wie sie antwortet ab Vers 37 und die nächsten lesen wir dann, wie das Gespräch endet zwischen Maria und dem Engel. Und da sagt der Engel: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Vielleicht hat der Engel auch Tschüss gesagt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall stelle ich mir wieder so vor, Lukas sitzt gerade und bittet Maria, dass sie erzählt, wie war das mit dem Engel, wann war das, was das hat er gesagt und so. Und dass Maria sagt: Lukas, der Engel hat einiges gesagt, aber einen Satz, den habe ich nie wieder aus meinem Herzen herausgelassen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das war sogar theologisch sehr fragwürdig, was der Engel da gesagt hat. Dass jemand Sohn des Höchsten genannt wird. Bisschen schwierig, dafür sind die gelehrten Israeliten nicht so einverstanden gewesen. Aber in ihrem Herzen hatte sie die Hoffnung, die weiß, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wie schön ist das, wenn ich das in meinem Herzen habe. Und besonders, was ich noch bei Maria so schätze, ist diese Hingabe. Siehe, in Klammern gesagt, ich verstehe gerade nur Bahnhof, ich habe keine Ahnung, was da passieren soll. Ich habe sowas noch nie gehört. Ich habe nicht im Alten Testament mal nachgelesen, dass der Abraham im Alten großem Alter noch schwanger, oder die Sarah noch schwanger wurde. So etwas wurde noch nie gehört. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber bei Gott ist alles möglich. Und ich bin Gottes Magd, ich bin Gottes Dienerin. Und wie schön ist es, wenn wir uns von dieser Weihnachtsgeschichte inspirieren lassen, dass wir uns hingeben. So wie Maria, die gesagt hat, Gott, du darfst meinen Körper gebrauchen. Du darfst in meinen Bauch hineinlegen, was du möchtest. Ich möchte meinen Körper dir geben.
Und wir wissen, dass pro Schwangerschaft sagt man, dass eine Frau 10 Jahre altert. Das heißt, die Maria, die hatte wenig davon. Die hatte jetzt nicht, die sagte nicht, ja Gott, okay, wenn ich das für dich mache, was kriege ich dafür?
Nein, bei Hingabe geht es nicht darum, was ich bekomme, sondern geht es darum, dass ich erkenne, es ist eine Ehre, dass ich mich Gott hingebe. Und wie schön wäre das, wenn ich in dieser Weihnachtszeit, Gott meinen Körper gebe, meine Füße gebe, um Menschen vielleicht zu besuchen und zu ermutigen, meine Hände gebe, um Menschen ein Geschenk zu geben, meinen Mund gebrauche, um Menschen zu ermutigen, meine Zeit gebe, um Menschen zuzuhören oder für sie zu beten, Gott meine Finanzen gebe, um Menschen vielleicht zu unterstützen, die in Not sind, oder auch mein Ansehen gebe, um Menschen das mitzuteilen, was mir Weihnachten bedeutet. Wie schön wäre das, wenn ich diese Hingabe von Maria habe. Wenn ich diese Hoffnung habe, die da über das hinaussieht, was ich gerade eben spüre und erlebe. Weil ich weiß, für Gott ist nichts unmöglich. Und dazu lade ich uns ein. Vater, ich danke dir, Herr, für diesen wunderbaren Tag, Herr. Und wir wollen uns hingeben, Herr. So wie Maria sich hingibt und sich zur Verfügung stellt. Vater, so wollen wir uns zur Verfügung stellen heute. Herr, gebrauche du uns mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Wesen, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Möglichkeiten, Vater, und fülle uns, Herr, mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit Worten oder mit Möglichkeiten, Menschen zu dienen, Herr, und Menschen mitzuteilen, was an Weihnachten passiert ist, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der uns vergibt, aber der uns auch gebrauchen möchte, Herr, und manchmal uns ein bisschen stretcht und uns manchmal in Wüstensituationen, denen aus uns hineingibt, in Wüstensituationen, damit unsere Hoffnung gestärkt wird, darauf zu schauen, was du tun möchtest, Herr. Amen.